Episode 126, Summer Report. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber mal wieder Adelmeier Yin Yang, Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch.
Na, mein alter Freund, alles
du,
klar?
Danke, dass du eingekatzt hast bei dir
im Studio. Ja, voll gern. Also, ja. Ich muss nicht todeln, wenn es kein Warm. Ja,
ich habe schon die Sorge gehabt, dass es heute eventuell angenehm wird da bei dir im Studio.
Nein, aber keine Sorge, wir haben schon geschaut, dass
es heiß ist. Tatsächlich. Ja, brütend heiß. Es ist quasi wie so ein Trainingslager für uns.
Ich meine, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, jetzt bist semi-professioneller Podcaster. Also semi im Sinne von, du verdienst kein Geld dafür, aber sonst professioneller Podcaster. Und dann ärgerst du über das Rampenlicht, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, stimmt.
Ja, der Scheinwerfer sind heiß.
Du, so. Schön, dich zu sehen.
Ebenso, dankeschön.
Wir haben gesagt, es ist an der Zeit. Wir müssen unsere Nachdenkpause, du hast die Nachdenkpause bekommen von mir. Und ich habe ja Urlaub gemacht, aber du hast eine Nachdenkpause gekriegt.
Ich mache es umgekehrt.
Ja, ist wurscht. Auf jeden Fall, wir haben gesagt, es ist höchst an der Zeit, dass wir uns wieder melden bei euch da draußen. Wir haben den Juli schon bald wieder hinter uns und es hat ja doch einige Wochen kein Spiel freigegeben. Aber wir haben gesagt, okay, bevor wir so richtig durchstarten, starten wir mal so richtig durch jetzt mit dieser Episode.
Ich glaube, ich kann nur folgen,
ja. Und wir haben gesagt, okay, heute gibt es einmal eine Episode, wo wir uns aufs Wesentlichste konzentrieren.
Also Fußball.
Erstens einmal das. Ja. Und es wird heute vermutlich eine kürzere Episode, weil wir beide heute auch kein Schwerpunktthema in dem Sinn haben, sondern wir quatschen hauptsächlich über das, was war vor kurzem.
Mein schönstes Ferienerlebnis.
Genau.
Was mit Fußball zu tun hat.
Genau.
Alles schlecht, ja.
Genau. Wie war dein Sommer, Alex? Ja, erzähl mir etwas.
Gut. Also nichtsdestotrotz viel Sport geschaut, also mehr als ich eigentlich Lust gehabt habe. Wenn es so richtig schön draußen ist, bin ich nicht so gern vom Fernseher, aber Europameisterschaft und Tour de France, sei Dank, war ich am Bildschirm gebannt.
Wer hat gewonnen beim Radfahren?
Der Tadej Pogacar, unser slowenischer Nachbar.
Okay.
Ja.
Hat der spielfrei?
Er sollte jedenfalls, ja. Okay, okay. Im Gegensatz zu seinem anderen slowenischen Landsmann war er zumindest früher ein Skispringer. Das heißt, vielleicht war er früher Kicker.
Wie, da ist einer mitgefahren, der Skispringer war?
Ja, sehr erfolgreicher Wer? Skispringer.
Irgendein anderer.
Roglic, ja.
Okay. Und genau. Der ist jetzt Radlfahrer dann, oder was?
Der ist, ja, und jetzt schon bald fertig Radlfahrer, weil natürlich zwei Karrieren, da bist du dann schon ein bisschen älter.
Jetzt bin ich ja so bewandert in der.
Warte mal, bevor alle aufhören zuzuhören, sollte man vielleicht einen kleinen Themenschwank machen.
Nein, aber jetzt bin ich ja sehr bewandert im Nordischen. Und ich weiß, es gibt die Kombination aus Skispringen und Langlaufen.
Ja.
Es wäre ja eigentlich eine spannende Sommerkombination, so haben wir so Mattenspringen und Radlfahren.
Vielleicht,
da wäre der sicher extrem gut.
Bei mir wäre es an der falschen Adresse, weil ich ja Skispringen wie nichts nicht aushalte. Aber generell, man könnte überhaupt mehr überlegen, Sportarten zu kombinieren. Das wäre sicher spannend.
Ich krieg ein Side-Eye von unserem Produzenten, weil ich mich angemaßt
habe. Ja, greif die Technik nicht an.
Die Technik anzugreifen.
Ja, du bist aber der
Entschuldigung,
Mensch, der am häufigsten im Studio
angepotzt hat. Alex, ja. Bitte, du möchtest ja das Thema, die Diskussion auf den Fußball hinleiten.
So ist. Und wie alles beginnt bei uns, starten wir immer mit so einem Blick durch die Welt, was ist im Fußball geschehen. Und ich habe diese Rubrik ein wenig gekappert, weil ich gestern einen Aufruf auf Social Media gemacht. Die Leute sollen uns doch ein bisschen schreiben, was sie so ein Spielfrei oder was sie gern erwarten von würden, was wir so besprechen, ja. Und da sind einige Fragen gekommen und die werde jetzt dann die weitergeben, beziehungsweise versuchen mit dir gemeinsam.
Mhm, okay, spannend.
Die erste
damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, gefällt mir. So ein Meister des spannenden Beginns, habe ich mir gedacht.
Finde ich gut.
Warum hat es so lange kein Spielfrei mehr gegeben?
Ja, weil auch wir Pause gemacht haben und
genau,
wir Familien haben, mit denen wir natürlich dann Urlaub fahren wollen.
Hauptsächlich Urlaub und weil man aktuell verdient man noch kein Geld mit Spielfrei, von immer müssen wir eine andere Sache machen.
Genau.
Ja.
Hauptsächlich wollte man es mal nicht sehen, wie es war.
Dann, ja, das auch. Ja. Dann, obwohl das stimmt eigentlich
gar nicht. Nein,
das
stimmt
nicht. Naja. Warum war Liverpool am Transfermarkt so untätig?
Warum Liverpool? Ich glaube, das ist allgemein das Phänomen des Großturniers.
Ja.
Wenn ein Großturnier in den Sommer fällt, ist es in der Regel mal sehr, sehr ruhig am Anfang.
Naja, man muss schauen, was sie verletzt und so.
Ja, erstens einmal das, aber allgemein, also die Spieler sind oft nicht greifbar für gewisse Dinge. Du willst dir halt anschauen, wie du willst keinen verkaufen, der vielleicht bei der Euro spielt, weil vielleicht geht er genial durch die Decken und hat dann einen 50% höheren Marktwert oder was auch immer. Mhm. Du könntest ihn deutlich besser verkaufen. Also ich glaube, man kennt dieses Symptom, dass du sagst, okay, wenn ein Großturnier in den Kalender fällt, ist es in der Regel sehr, sehr, sehr ruhig. Ich glaube, ich weiß, haben wir nicht die Zahl schon mal genannt in einer unserer letzten Episoden?
Ich glaube, wir haben privat drüber geredet.
Oder war das vielleicht privat? Ich glaube, ich habe die Zahl im Kopf, dass in Europa gesamt durchschnittlich in den letzten Jahren 4 Milliarden Euro ausgegeben worden sind für Transfers. Mhm. Und ich glaube, in den ersten paar Wochen war es nur 1 Milliarde. Aber das heißt, man kann davon ausgehen, dass noch sehr viel passieren wird.
Okay.
Das heißt, es ist, glaube ich, außergewöhnlich ruhig einfach. Aber und nichts ungewöhnliches.
Zu Liverpool im Speziellen liegt es vielleicht auch daran, dass die einen neuen Trainer haben mit dem Arne Slot und dass das vielleicht einfach ein bisschen dauert, bis der alles gesichtet hat. Und so.
Voll.
Also hast du mal wieder einen geilen Spitznamen für den Arne Slot?
Und zwar?
Slot Machine?
Ja, sehr gut.
Ja, ja, kann man machen. So. Dann als nächste Frage. Wer braucht das olympische Fußballturnier? Das ist vor fast Berühmtheit an uns gestellt worden. FM4-Moderator. Und
wer braucht das olympische Fußballturnier? Also ich brauche es nicht.
Ja.
Ganz einfach, weil es so viel Fußball ist. Aber ich glaube, man könnte es cooler machen. Also ich finde, man hat es wieder ein bisschen aufgeweicht, nachdem man ja diese, man hat ein paar Spieler, die über 23 sein dürfen. Ich würde es cool finden, wenn es ein reines Amateurturnier wäre.
Ja,
das. Du sagst, es dürfen keine Profifußballer mitspielen.
Also auch kein 16-Jähriger Jamal.
Nein, also ich würde es wirklich nicht auf Alter beschränken, weil es hilft mir nichts. Wir haben ja wir sehen sie eh ständig die gleichen Kicker. Ich würde es spannend finden, dem urolympischen Gedanken gerecht zu werden und keine Profispieler zu haben.
Wir haben ja mal eine eigene Folge Olympia gewidmet, ne? Das ist Folge 48, habe ich extra nachgehört, damit wir mal einen Querverweis machen können. Da beschäftigen wir uns mit den Fußballturnieren. Und eine Sache muss ich schon sagen zum olympischen Turnier, was ich extrem cool gefunden habe, ist das Starterfeld, das ich da jetzt kurz vorlese, weil es sind nur 16 Mannschaften. Frankreich, USA, Guinea, Neuseeland, Gruppe 1, Argentinien, Marokko, Irak, Ukraine, Gruppe 2, Usbekistan, Spanien, Ägypten und Dominikanische Republik, Gruppe 3 und Japan, Paraguay, Mali und Israel, Gruppe 4. Also das ist jetzt mal wirklich so eine Weltauslese, wenn man
das
so will,
halt, oder? Das ist halt wie wenn Weltmeisterschaft nicht nach Stärke des Kontinentalverbands verteilt wäre, sondern halt gleichmäßig.
Genau, und das finde ich, das hat was.
Also ich werde es wahrscheinlich nicht konsumieren. In der Regel habe ich es nicht einmal geschafft, mir das Finale anzuschauen von einem olympischen Turnier.
Ja, verstehe.
Und ich glaube, das wird auch wahrscheinlich heuer nicht anders sein.
Ein Frauenturnier gibt es dann auch noch, mit 12 Mannschaften. Ja. Das ist ein bisschen prominenter besetzt, weil da halt Kanada und Mexiko dabei sind und da Deutschland. Aber ja, kann man machen. Geht also, übrigens, wenn ihr wir nehmen heute auf für morgen. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, dann geht das Turnier los. Das startet am 24. Juli.
Sehr gut.
Also heute. Ja. Das war's mit meinen Fragen. Also ein paar andere habe ich schon auch noch, also sind auch noch gekommen, aber die beschäftigen sich alle mit dem Schwerpunktthema, das wir ohnehin haben.
Oder auch nicht heute.
Ja, also dem Fußballsommer. Die Themen, die wir noch besprechen. Ja. Du hast aber auch
Stefan. Ich glaube, wir müssen über den Elephant in the Room sprechen. Und zwar über die Copa America.
Das war was.
Also wie soll ich sagen? Wir haben ja, es ist ja noch nicht lange her, da haben wir über den Fußball in Argentinien gesprochen. Und wir haben ja diese Heißblütigkeit auch besprochen, die es dort im Fußball gibt. Und die Copa America ist dem Ganzen schon wieder sehr, sehr gerecht worden, muss man sagen. Also es ist massivst eskaliert, alles miteinander. Also angefangen hat das Ganze ja im Halbfinale, Uruguay gegen Kolumbien, wo dann plötzlich nach Spielende, also Kolumbien hat die Partie 1-0 gewonnen, wo dann plötzlich nach Spielende die Szenen um die Welt gegangen sind, wo der Darwin Núñez gemeinsam mit dem ein oder anderen Teamkollegen plötzlich mitten auf der Tribüne oben steht und mitten in einer Schlägerei ist, weil es offensichtlich Angriffe gegen die Familien gegeben hat. Und als wäre dem Ganzen nicht gerecht, ist es dann eigentlich komplett eskaliert rund um das Finale Argentinien-Kolumbien.
Das nochmal in Südamerika war
es? Nein, es war das Finale ist in Miami gewesen.
Das ist schon ein bisschen super strange, wenn du mich fragst.
Wieso?
Wieso? Ich bin ein bisschen.
Nein, es ist wurscht.
Die Copa America ist natürlich aber ganz.
Genau. Und auf jeden Fall ist es vor dem Spiel eskaliert und auch nach dem Spiel. Bei vor dem Spiel hat man Szenen gesehen, also da war ja wirklich. Cup-Finale Klagenfurt ist da wirklich noch Baldrian dagegen, was die Einlasssituation betrifft, verglichen mit dem Copa-America-Finale. Also ein höchst modernes Stadion, nur offensichtlich kein Sicherheitskonzept, kein Einlasskonzept. Es ist im großen Stil, es sind Absperrungen niedergetreten worden. Im Die-Hard-Style sind die Leute durch die Lüftungsschächte. Ich meine, das Geile ist ja, es schaut ja schon mal sehr kultig aus, wenn man in einen Lüftungsschacht reinklettert. Aber du musst einmal so gutgläubig, naiv sein zu glauben, dass du weißt, wo du rauskommst, wenn du einfach blind in einen Lüftungsschacht
gehst. Naja, da sage ich jetzt fairerweise schon, alles ist besser als draußen. Das heißt, du fallst da mal rein und dann schaust du mal.
Die Leute klettern einfach in einen Lüftungsschacht rein und hoffen dann, also es ist massiv eskaliert, ich glaube, es hat einiges an Verletzten gegeben. Und weil wäre das nicht schon genug, ist es dann ja nach dem Spiel auch noch eskaliert. Da unter anderem ist der kolumbianische Verbandspräsident gemeinsam mit seinem Sohn festgenommen worden, weil es offensichtlich zu einer Schlägerei im Innenbereich des Stadions gekommen ist. Und jetzt ist der, also es hat, glaube ich, insgesamt 27 Festnahmen gegeben um das Ganze. Also, wie soll ich sagen, die Heißblütigkeit der Lateinamerikaner ist dem Ganzen schon gerecht worden, sagen wir mal, bei dem Turnier.
Ja.
Ich habe sonst nichts gesehen, ich habe nur mitgekriegt, dass Lautaro Martinez die Argentinier zum Titel geschossen hat und dass ein weinender Messi auf der Bank gesessen ist, nachdem er verletzt ausgewechselt hat werden müssen, in seinem vermutlich letzten großen Länderspiel, das er gespielt hat.
Ja, wirklich?
Ja, er hat schon mal eine drüber gekriegt in der ersten Halbzeit, und hat aber weiterspielen können, ja. Und in der zweiten Halbzeit ist er dann noch einmal ohne Fremdeinwirkung, hat er sich noch mal wehtan und ist dann wirklich, hat ausgewechselt werden müssen und ist dann wirklich... hat man den Close-Up gesehen, ja. Wo er wirklich die Tränen sind geflossen, weil er einfach gern wahrscheinlich noch fertig gespielt hätte, okay. Das Finale. Aber gut ist es, wenn du einen Lautaro Martinez von der Bank bringen kannst, weil ja. Der hat dann dementsprechend das Spiel noch entschieden.
Ja. Was bleibt sonst noch von der Copa? Im Uruguay hat gegen Argentinien im Halbfinale gespielt, hast du gesagt, ne?
Na, Uruguay gegen Kolumbien.
Kolumbien, genau. Ne? Und Argentinien gegen...
Argentinien gegen miteinander.
Kanada.
Okay.
So, jetzt haben wir es.
Ja, vor allem, was bei mir hängen bleibt, ist die Mischung aus Fußball und Mixed Martial Arts, was da offensichtlich bei der Copa betrieben wird. Also das ist schon wow. Ja.
Und dann, was mir noch eins angestochen ist, bei Kolumbien hat James wieder gespielt.
Ja, das ist, glaube ich, sogar Spieler des Turniers geworden. Und
richtig gut, ja.
Ja, das ist,
glaube ich. Also James, da reden wir von Ex-Bayern München, Everton, Ex-Real
Madrid.
Real, ja.
Und die Kolumbianer haben schon auch eine sehr kultige Truppe, die dann da herumläuft. Und James natürlich, keine Ahnung, was der die letzten Jahre jetzt gemacht hat. Zumindest auf der großen Bühne war er nicht unterwegs.
Auf keinen Fall, ich glaube, dass der wieder irgendwo
vielleicht spielt in Südamerika
irgendwo. Südamerika, ja, richtig, ja.
Nein, aber trotzdem, es war schon ein bisschen ein Vorgeschmack, glaube ich, auf die WM 2026. Also vom Ambiente her richtig cool. Also das Stadion war cool und alles. Ich bin gespannt, ob es 2 Jahre haben sie noch Zeit, um ein bisschen ein besseres Sicherheitskonzept und Einlasskonzept. Weil wenn ich mir dann einer vorstelle, den ein oder anderen europäischen Fan, der in so einer Situation dann ist, dann kann es interessant werden.
Ich bin mir nicht sicher, ob die europäischen Fans wirklich intensiver sind.
Schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass sie intensiver sind. Ja. Ich glaube, wenn es dann auch noch in den Südstaaten der USA 35 Grad im Schatten hat und dann brennt das die Platten auf die polnischen, also ich will jetzt nicht den Polen zu nahe treten, aber auf die polnische Community bei der WM, dann kann das spannend werden, wenn da ein paar heißblütige Kolumbianer gegenüber sind.
Ja, man möchte eigentlich meinen, dass die in Miami da besser aufgestellt sind, oder? Weil rund um das Messi-Schauen sind da ja echt immer viel Leute.
Ja, wenn du anschaust, das Messi-Schauen ist ja auch, hat einen gefühlten Regionalliga-Vibe.
Okay.
Ja. Also das Stadion ist ja, glaube ich, aus so temporären Tribünen zusammengeschustert worden und dann gingen es alle, also das wirkt alles noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ausbaufähig. Ja. Sagen
wir. Coole Dress haben sie zumindest, Miami.
Boah, nein, mega.
Nein, also
mega.
Boah, richtig geil.
Also ja. Wir werden ja, und da gleich mal kurzer Spoiler, ich suche zum ersten Mal den Blick in die Kamera, erster Spoiler, wir werden uns in unserer nächsten Episode ganz intensiv, nicht mit dem Thema Trikot per se nur, sondern mit dem Thema Ausstatter beschäftigen. Also
ja.
Bleibt gespannt, Detektive.
So, Stefan, ich habe gesagt, also wenn ich nicht zur Abneigung gegen unser nächstes Ding hätte ich gesagt, es ist längste Zeit für das nächste Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Naja. So, einmal für dich.
Hast du uns einen White Russian besorgt?
Viel schlechter.
Viel schlechter?
Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Erstens einmal vielen Dank an den lieben Stefan, der nicht du bist, der uns das Getränk gesponsert hat. In Deutsch bin ich eigentlich nur deswegen, weil es darin so heiß ist und ich per se nicht so gern Milch trinke.
Mhm,
im Speziellen ist jetzt Hafermilch mit Vanillegeschmack.
Es riecht ein bisschen wie so.
Um ehrlich zu sein, ich hätte gerne Bier, aber gut.
Prost. Cheers. Es riecht ein bisschen so, ich mag den Geruch, es riecht ein bisschen wie so die wenn es da Eis ist und du die ganzen Tüten dazu kriegst. Hm. Ja, ich mag's. Mhm. Es schmeckt einfach wie ein guter Milchdrink.
Dann ist ja gut.
Magst du das nicht?
Nein, ich weiß nicht, wo das letzte Mal.
Ich glaube, ich schicke die während der Episode noch wohin, das nochmal holen, ich finde das gut.
Hätte ich wenigstens einen Grund, dass ich mal Bier besorge. War gar nicht so schlecht. Dabei könntest du ja noch ein bisschen über Olympia reden zum Beispiel.
Nein, mir fällt nichts ein dazu. So, aber jetzt. Wie geht es weiter im Programm?
Ja, jetzt ist insofern für unsere Regie ein bisschen schwierig, weil wir haben sowohl jetzt unser quasi Schwerpunktthema als auch die großen Zehn.
Wird die Sendung heißen, die Großen, Zehn, yes, ja.
Yes, ja. Wir haben heute die großen 10 EM-Highlights mitgebracht und das ist sozusagen dann auch gleich unser Schwerpunkt. Also wir werden uns ein bisschen ausführlicher mit dem Ganzen beschäftigen. Es wird vielleicht nicht so spaßig wie sonst, so auf Schmäh aufgebaut, sondern eher auf Leidenschaft aufgebaut.
Ist das so?
Ja, ich glaube schon.
Wie schließt ihr das aus?
Naja,
Schmäh und Leidenschaft?
Nein, aber Highlights von einer Europameisterschaft und Schmäh schließt sie ein bisschen aus, finde ich. Also so lustig.
Schauen wir mal, lieber Stegisch, ja, wohin sich das Ganze
entwickelt. Nein,
ich versuche schon leidenschaftlich einen Schmäh reinzubringen.
Das ist sehr gut. Aber nachdem es eine gerade Episodennummer ist, bin ich dran mit Anfangen. Und ich habe gleich mal ein paar Witze gefunden am Zettel. Also kein Problem. Also,
lieber Alex Stegisch,
ja.
Wir schauen uns die großen 10 EM-Highlights an, weil das ist unser Rückblick heute. Was ist dein Platz?
Nein, zuerst erklärst du natürlich, wie die großen 10
funktionieren. Okay. Also, funktioniert so.
Ringrost ist das ein bisschen.
Bitte was?
Ringrost, weil wir schon so lange nicht mal gepodcastet haben, dass noch nicht die Abläufe so flutschen wie sonst.
Ist das so?
Ja.
Ringrost?
Ja, nicht mal so. Ja.
Okay, verstehe überhaupt
vom
nicht.
Vom Boxen kommt das.
Vom Boxen? Mhm. Ah, du boxst ja seit Neuestem.
Wenn man lang nicht boxt, dann hat man einen Ringrost.
Du bist ja Boxer seit Neuestem.
Ja.
Hast du einen Kampfnamen? Darf ich dir einen Kampfnamen geben?
Ja, aber noch nicht jetzt.
Okay, noch nicht jetzt. Überleg's mir für die nächste Episode.
Ich will, dass du ein bisschen nachdenkst.
Oh Gott, bitte, jetzt muss ich mir nur irgendwie merken, dass ich bis zur nächsten Episode, weil ich vergesse ja alles, was ich mache während einer Episode. Jetzt muss ich mir nur irgendwie an. Ich schaue kurz in die Regie. Robert, kannst du mir erinnern, dass ich für die nächste Episode ein paar Kampfnamen für Alex vorbereite? Alles klar.
Aber gute und lustige.
Das. Bitte überlass das Schöpfen dem Schöpferischen. Genius.
Dem Schöpfer.
Na, funktioniert so. Die großen 10 funktionieren so. Zu einem Thema unserer Wahl, also funktioniert das bei uns im Podcast, dass wir Dinge machen, die wir wollen, gibt es 10 Antwortmöglichkeiten. Der gute Stegisch hat 5 und ich habe 5. Und wir wissen jeweils nicht, was der andere hat. Das macht es sehr so spannend und kann immer wieder dazu führen, dass wir gleiche Nennungen haben. Und heute geht es eben um unsere großen EM-Highlights. Weil wir haben gesagt, natürlich können wir nicht über die Europameisterschaft sprechen, aber wir haben gesagt, wir machen es in der allseits beliebten großen 10-Variante. Genau, so funktioniert das Ganze. 126 Episoden lang machen wir das schon, mehr oder weniger immer, aber in den letzten 50, 60, 70 Episoden eigentlich immer fast. Genau, lieber Alex, darf ich jetzt dich bitten um deinen Platz 5 der großen 10 EM-Highlights. Und wir reden von EM 2024, falls du noch umschreiben musst, deine Notizen.
Na, alles gut. Ich habe es auch tatsächlich einmal richtig verstanden. Freut mich selber. Ich glaube, es ist ein. Was mich gefreut hat, war ein Detail am VAR.
Ein Detail am VAR,
bitte. Und zwar haben sie es erstmals geschafft, dass sie VAR-Entscheidungen auf der Leinwand erklären.
Ist das so?
Mhm.
Hast du schon mitgekriegt?
Ja, schon.
Okay.
Warst du wahrscheinlich in keinem Stadion,
oder? Ich habe tatsächlich, vielleicht sind die Sachen immer später im Spiel passiert, ich bin konsequent spätestens in der 60. Minute am Abend eingeschlafen. Also ich weiß nicht, ob das irgendeine Form von Schlafkrankheit ist oder einfach nur mir war, aber die 21 Uhr Spiele, mit denen habe ich extrem gekämpft. Aber das ist mir tatsächlich nicht am Radar gewesen. Haben sie das gemacht?
Ja.
Also mit so einem Lautsprecher, dass das dann wirklich
durchgesagt wird? Ja, ich glaube mit Lautsprecher nicht, aber zumindest eben auf der Leinwand haben sie es halt dargestellt, was da passiert.
Aha, okay.
Und dann habe ich jetzt extra nachgeschaut bei uns im Spielfeuerarchiv. Wir haben ja 2017 in den Anfängen von Spielfeuer, ich glaube da waren wir gerade ein Jahr alt, haben wir neben einem Podcast ja so klassische Textinterviews veröffentlicht. Mhm. Und da haben wir uns mit unter anderem mit dem Petro Schirschirka, Bundesliga-Schiedsrichter aus Österreich getroffen. Und wir haben ihm das 2017 bereits als Tipp mitgegeben, um für mehr Akzeptanz unter den Fans zu sorgen, dass man Entscheidungen einfach plakativ darstellt.
Mhm,
und jetzt?
Jetzt passiert's.
Jetzt passiert's.
Also, ich finde es immer wieder gut, dass sie uns zuhören bei der FIFA.
Und ein bisschen dauert es halt, Aber,
ja, du.
Aber dann.
Also sagen wir 7 Jahre Vorlaufzeit für unsere Ideen. Wir haben ja eine Fülle großartige Ideen gehabt in den letzten
Jahren. Und dann war noch spannend. Ein war official am Heim geschickt, weil er den Schotten keinen Elfer gegeben hat. Das war sehr witzig. Das war nämlich einer von 2 Schiedsrichter, die heimgeschickt worden sind. Der 2. Schiedsrichter war der Jesus Gil Manzano.
Die sind einfach heimgeschickt worden, wegen schlechter Leistung. Wegen
schlechter Performance, ja. Also der Alejandro Hernandez ist heimgeschickt worden, das war Schiedsrichter. Und der Jesus Gil Manzano ist heimgeschickt worden. Der war Spielleiter bei Österreich gegen Frankreich. Und ist aufgrund der schlechten Performance.
Dort in dem Spiel?
Noch, nein, nicht im Spiel, danach. Dem
nein, das ist mir schon klar.
Wegen der
Performance. Es ist mir schon klar, dass er nicht während dem Spiel heimgeschickt worden ist. Also das habe ich schon verstanden. Aber wegen der schlechten Performance in dem Spiel ist er heimgeschickt worden.
Ja.
Boah, das ist so eine schlechte Performance. Er kann nichts dafür, dass der Maxi Weber da das Eigentor des Jahres schießt.
Genau, aber ich glaube, er hat davor irgendwie, er hätte eigentlich Eckball für Österreich geben müssen, glasklar, und stattdessen hat es Abstoß gegeben.
Achso, das stimmt, ja.
Und das war, glaube ich, direkt davor. Dass er, also
ja, aber ich muss gerade ein bisschen schmunzeln mit der Radikalität. Ich würde es auch gut finden, die wäre der Partie einfach so aussehen mit
ja,
dir.
Ja, wieso?
Austauschen. Ja, so, haben wir einen anderen Schiedsrichter da?
Sind immer pro Match immer so viele Schiedsrichter dabei.
Es wäre lustig, so eine neue Regel, wo du sagst, okay, einmal im Spiel darf jeder Trainer einen Schiedsrichter tauschen.
Wir sollten da mal wieder Update machen.
Vielleicht, um noch einen Seitenhieb anzubringen, vielleicht wäre das einmal eine Chance, dass dann wenigstens ein österreichischer Schiedsrichter beim Turnier mal dabei war. Weil von den insgesamt knapp 50 Offiziellen, die es bei dem Turnier gegeben hat, Schiedsrichter, Linesman, Videoschizis und Videoassistentschizis, war kein einziger aus Österreich dabei oder keine einzige aus Österreich.
Ja.
Spricht nicht für die österreichische Zunft.
Ja, wir wissen ja, dass die österreichischen Schiedsrichter keine Profi-Schiedsrichter sind. Wir wissen auch, dass es in England Profi-Schiedsrichter gibt. Wie schaut es dazwischen aus?
Was ach, du keine Ahnung. Du meinst,
was ich eher wissen
ob möchte. Wir eher die Regel sind oder die Ausnahme von der Regel. Ich vermute mal, also es ist naheliegend, dass in den ganz großen Ligen es einfach so sein wird, dass die Profis sind.
Aber in Deutschland ja auch nicht, oder? Das sind ja keine.
Doch,
da haben wir immer gesagt, der eine war da immer durch Zahnarzt und so. Und
ja, gut, aber. Das eine schließt das andere aus.
Naja, aber wenn
du das anders aus Sicherheit nehmen
wir das noch. Hast, dann bist
du halt. Na, tatsächlich, gute Frage.
Sollten wir uns mal anschauen.
Ja,
das wäre interessant.
Ja. Ja. Recherchier du das einmal. Ich muss den Kampf nochmal für dich überlegen.
Warum kriegst du immer die Klassensache?
Ja, das ist einfach, weil ich da
vorauspreche. Platz 5 bei dir.
Mein Platz 5, ich mache es ganz einfach und ich mache mir das Leben leicht. Ein Highlight für mich war die Performance vom österreichischen Nationalteam. Weil, ich erstmalig miterlebt habe, wie cool sich das anfühlt, wenn das eigene Nationalteam echt eine coole Rolle beim Turnier spielt.
Mhm.
Und man so richtig mitfiebert und dann eigentlich schon fast ein bisschen zum Träumen anfängt, weil da kommt ja die österreichische Seele durch, nachdem wir uns als Gruppensieger für die K.O.-Runde qualifiziert haben, hat eigentlich jeder nur mal den Plan Richtung EM-Finale gesehen.
Ja.
Ich habe schon nur mal in der Firma diskutiert bei uns, okay, wen haben wir denn überhaupt im Halbfinale und so weiter und wenn was passiert denn dort und dort bis dort und dort hin. Und leider Gottes ist das dann nicht so aufgegangen. Leider sind wir dann im Achtelfinale ausgeschieden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, richtig, richtig coole Performance.
Ja, ich schließe mich da gleich an, wenn ich darf, weil das war nämlich mein Platz 4.
Ja.
Ich habe es noch ein bisschen erweitert und zwar nicht nur die Performance, sondern ich habe geschrieben, die internationale Wahrnehmung von Österreich und Ralf Rangnick.
Ja, ja.
Weil es war wirklich so, dass über Österreich geredet worden ist.
Ja,
wirklich. Als Geheimfavorit, als
absolut.
Sensation des Turniers und so weiter und so fort. Und nämlich nicht nur von österreichischen Medien,
sondern
von der internationalen.
Die ganz großen Media Houses und auch die ganz großen Fußball-Podcasts dieser Welt, ob es jetzt der Athletic Football Podcast oder was auch immer war, die haben eigene Episoden den Österreichern und Ralf Rangnick gewidmet. Ja. Und das war schon wirklich richtig, richtig cool. Und sie haben einen wahnsinnig erfrischenden Fußball gespielt. Sie haben die Fans mitgerissen, bis auf die immer wieder typischen österreichischen Rechtsaussetzer, wenn wir wieder irgendwelche identitäre Spruchbänder im Stadion haben, waren auch unsere Fans richtig cool.
Mhm.
Also das war eine coole Stimmung gemacht, was man so mitgekriegt hat. Ich habe ja den ein oder anderen Bekannten und Kollegen gehabt, der auch dort unterwegs war. Und die haben wirklich von sehr, sehr vielen coolen Momenten erzählt. Also ich glaube, die Stimmung war ja insgesamt richtig, richtig gut. Und die Österreicher und Österreicherinnen, die haben schon richtig coole Stimmung gemacht. Also das Bild der doch sehr vollen Kurve im Berliner Olympiastadion, das bleibt schon lang.
Ja, ist
cool. Es war richtig schönes Wetter da gegen die Niederlande und das war geil.
Ja, man muss wirklich sagen, es ist beeindruckend. Die haben die Gruppenphase auf Platz 1 abgeschlossen und dahinter waren 2 Halbfinalisten.
Absolut, ne? Absolut. Und du musst auch sagen, du hast die Niederlande geschlagen, die bis ins Halbfinale, wie du sagst, gekommen sind. Also natürlich fängt man dann irgendwann an zu denken, was wären wir, wenn wir da gegen die Engländer gespielt hätten oder was auch immer. Ne? Ja. es war definitiv noch mehr möglich, aber ich bin sehr zufrieden mit dem, also wenn du das vergleichst mit dem anderen Achtelfinale 3-4 Jahre davor, ja, vom Vibe her ganz was, vom ganz was anderes.
Ich habe trotzdem zwei Fragen, habe ich an dich. Also eine ist, also die internationale Wahrnehmung oder das Standing von Österreich wahrscheinlich in der internationalen Presse ist so hoch wie schon lange nicht mehr. Das letzte Mal, wo wir als Team so gut waren, ungefähr so gut waren, war wahrscheinlich rund um 2016 unter Marcel Koller. Mhm. Da war der Hype aber international nicht so groß. Glaubst du, dass das auch daran liegt, dass halt mit Ralf Rangnick ganz normal eine andere Persönlichkeit als Marcel Koller auf der Bank gesessen hat?
Ich glaube, dass der Fußball per se einfach ein noch einmal spannenderer ist. Also es ist einfach, die österreichische Nationalmannschaft spielt wie eine Vereinsmannschaft. Und das merkst du, dadurch können sie auch größere schlagen. Mhm. Weil normalerweise spielt ein Nationalteam nicht so systematisch, wie es die österreichische Mannschaft spielt. Aber wenn du halt, wie der Ralf Rangnick, ein Land und seine Spieler und Spielerinnen über 15 Jahre geprägt hast mit deinem Fußball, dann hast du einfach wahnsinnig viele, die den Fußball in sich drinnen haben. Und dadurch reichen dir dann auch diese kurzen Lehrgänge, um die Mannschaft auf den Punkt abzustimmen. Ja. Und ich glaube, das begeistert so viele, dass du sagst,
okay. Es gibt da ja so ein neues System vom Rang, oder? Wo, da gibt es so Potenziallehrgänge.
Ja, genau. Das haben sie, ich meine, ich weiß nicht, ob das neu ist. Mir kommt vor, ich kenne das schon länger. Also ich würde es jetzt nicht dem Rang nicht zuschreiben.
Okay, aber das ist wirklich, das ja, kommen ja. Leute, die vielleicht irgendwann mal ins Zentralteam kommen, kommen aber direkt zum Rangnick und nicht zu einem U21-Trainer.
Genau, es gibt ja in Österreich das vom ÖFB das Projekt 12. Mhm. Das ist das Nachfolgeprojekt vom damaligen Projekt 8, was für die Euro 2008 gemacht worden ist.
Man hängt ein bisschen hinterher.
Nein, das Projekt 12 ist eben sehr, sehr cool, weil du hast wirklich da die, aus all den Jahrgängen, die Brightest Talents. Und die kriegen dann vom ÖFB und unterschiedlichen zusätzlichen Beratern, Trainern nochmal extra Karriereförderung.
Okay.
Und sie achten da schon sehr drauf, da die nächsten Hot Guns ein bisschen also,
du meinst
zu bringen.
Die nächsten Wallner und die nächsten Linz und so.
Roli Linz und Roman Wallner.
Ja.
Nein, aber da sind schon, wir haben schon wirklich, die Frage ist halt, wie gut schaffen es wir als Österreich was durchzuziehen? Oder sind wir jetzt schon wieder erfolgsverwöhnt? Oder anders gingen die Erwartungen schon wieder ins komplett Absurde.
Ja,
sind wir ja auch anfällig für das Ganze.
Wir sind anfällig für das, aber ich habe da trotzdem eine Performance-Frage für dich. Die Mannschaft war ja wirklich irrsinnig gut.
Mhm.
Hat gegen viele Mannschaften unglaublich dominanten Fußball gespielt und ist letztlich nicht zwar, also ich würde nicht sagen, dass die Leistung der Türken war auch nicht schlecht. Ja? Ich würde nicht sagen, dass das unglücklich war oder für die Türkei unverdient. Gar nicht. Aber musst nicht mit dem Momentum in so einer Situation musst du nicht die Türkei ausschalten?
Natürlich, aber das Momentum ist halt auch nach einer Minute in die andere Richtung gegangen.
Ja.
Weil so mit so einem Vibe und so einem Mojo wie die Österreicher eingehen in das Spiel in Leipzig, denkst du, war geil. Aber dann nach einer Minute bist du eins noch hinten.
Aber das ist ja ein Gegner, den hast du ein paar Monate
davor. Natürlich, aber das ist ja das Schöne am Fußball. Das ist ja das 100% Schöne am Fußball, das, warum ihn auch keiner kaputt machen kann, weil du eben genau dann die Situationen hast, dass du eben vor wenigen Monaten, ich glaube 6-1 warst,
ja,
oder was vor wenigen Monaten, ich glaube ein, zwei Monate ist her, ja, ja. 6-1 gewinnst oder 5-1 und dann plötzlich verlierst du die Partie. Und das Schöne ist ja, die Österreicher haben es gleich niedergespielt wie ein, zwei Monate davor, nur ist das Ergebnis ein komplett anderes gewesen. Ja. Schockierend wäre ja eigentlich nur, oder unverständlich wäre ja eigentlich nur das, wenn du sagst, okay, die Türken spielen plötzlich die Österreicher an der Wand. Aber hättest du mir vor 10 Jahren gesagt, wenn wir gegen die Türken spielen, dass wir diejenigen sind, die einfach nur das Spiel machen, die ganze Zeit, und die Türken eigentlich hinten drinnen und wirklich einen sehr bravourösen Kampf führen, muss man sagen, und deswegen haben sie es sehr verdient natürlich, das Weiterkommen, weil es alles eingeworfen haben, es hat mir ein bisschen an die Sturmpartie auswärts in Sociedad erinnert, was, glaube ich, auch jeden Körper eingeschmissen haben, der irgendwo zum Finden war. Ich glaube, der David Affenko ist 50 Mal abgeschossen worden auf der Torlinie. Also das war schon verdient, dass die Türken weiterkommen. Aber hättest du mir vor 10 Jahren gesagt, dass wir eine Mannschaft haben, die einfach solche Gegner so dominieren kann, hätte ich es einfach nicht geglaubt. Und das ist schon einfach Leistung Ralf Rangnick. Und was ich schon spannend finde, wenn du mal den Bayern absagst, dann, ich glaube einfach, er hat noch was vor. mit dem Nationalteam. Mhm. Und ich glaube, es tut dem österreichischen Fußball, ich glaube, er ist gar ganz leichter, der Ralf Rangnick. Aber das ist halt einfach mal so, ich sage es so, da muss man da ein bisschen die eigenen Befindlichkeiten hinten anstellen, wenn er dem österreichischen Fußball weiterhilft. Und das tut er, glaube ich, offensichtlich, weil er sehr viel angreift im österreichischen Fußball. Und ich glaube, wir im Sinn von der österreichische Fußball wäre halt sehr, sehr gut beraten, den Weg jetzt einfach konsequent weiterzugehen, den wir jetzt eingeschlagen haben. Und da ist halt immer die Frage, wie sehr kommen dann wieder österreichische Denkweisen durch oder keine Ahnung.
Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so
schlecht. Ich glaube es auch nicht.
Also was jedenfalls dafür spricht, dass sich die Mannschaft gut weiterentwickelt ist, wie du schon gesagt hast, er hat großen Vereinen abgesagt, das heißt offensichtlich möchte er da jetzt noch ein bisschen länger bleiben, weil es macht keinen Sinn, vor ein paar Monaten die Bayern abzusagen
genau.
Und jetzt in und dann, drei Monaten
einen anderen Job anzumachen. Trainer in, keine Ahnung, Augsburg zu werden oder
genau,
sonst
genau. Irgendwas. Genau, das glaube ich jetzt auch nicht, sondern das wird jetzt auf jeden Fall nochmal eine Cross-Veranstaltung werden, hoffentlich die Weltmeisterschaft. Ne? Ja. Und was natürlich auch super für die Mannschaft spricht, ist, dass der Kern der Mannschaft extrem jung ist.
Absolut.
Die können noch so lange zusammenspielen.
Und auch für David Alaba hat die Chance, da ist ein großes Turnier zu spielen.
Ja, klar.
Als Innenverteidiger kann der ohne Probleme mit seiner, jetzt ist er glaube ich 31, ist er 30, 31 so irgendwas, ist er dann halt 33, mein Gott, ne.
Ja,
Pepe wird mit 43 noch herumlaufen wahrscheinlich.
Dann. Klopp wird es wahrscheinlich bei Marco werden.
Ja, ich glaube, der...
Als Ergänzungsspieler vielleicht, ne? Könnte man so
vorstellen. Ja, ich glaube eher, dass er selbst den Hut nehmen wird und die Teamkarriere beendet. Oder vielleicht hat er es auch schon gemacht, ich weiß nicht. Ich habe es zumindest nicht.
Glaub noch
nicht,
ne?
Aber ich glaube nicht, dass er es machen wird. Ich glaube, der David Alaba hat das schon einmal im Köcher.
Und das nächste Gute, was natürlich für Österreich spricht, das ist halt so, es schaut ganz noch aus, dass die jungen Talente nicht ausgehen. Also es kommen von unten wieder sehr interessante Spieler nach. Das Potenzial ist da, um wirklich, wirklich da... geile Mannschaft zu den nächsten
Turnieren
zu schicken.
Ja. Und ich glaube, was wir brauchen, ist den ein oder anderen Spielentscheider noch, der es einfach im Köcher hat.
Der das Dirndl macht in der letzten
Woche. Ja, oder auch, keine Ahnung, irgendwie, also wir haben geile Kicker drinnen, gibt es gar nichts. Und die haben super, super Leistungen gezeigt. Ich habe mich wirklich für, kenne ihn nicht, aber ich habe mich für jemanden wie den Christoph Baumgartner gefreut, weil ich mir gedacht habe, okay, der hat jetzt also mittelgute Saison gehabt, bei ist Leipzig wenig gut bei Leipzig. Seiwald, der kaum eine Rolle gespielt hat bei Leipzig. Und dann hauen sie ein Bombenturnier aus. Und ich habe das cool gefunden. Ich habe das richtig, richtig gut gefunden. Aber uns fehlt, weil du merkst schon, so sehr ich ihn schätze, den Michael Gregoritsch, aber es wird dann schon wirklich schwierig gegen die ganz großen Kapazunde in der Innenverteidigung, wenn du da vorne drinnen bist. Und wir brauchen, glaube ich, schon den ein oder anderen, der vielleicht einmal was Magisches machen kann. Hm. Das heißt, ich hoffe, dass da was nachkommt. Aber
hast du irgendjemanden im Radar, was du sagst, der ist kennt der nächste Knipser?
Nein, rein? Nicht namentlich. Also das ist, für das bin ich dann zu wenig. Man hört immer wieder ein paar Namen aus der U21 und so weiter. Aber das ist so schwer, finde ich, zu prognostizieren, wohin sich das entwickelt, wenn die dann 23, 24 sind.
Okay. In dem Fall sind wir jetzt bei deinem Platz 4, weil mein Platz 4 mal
schon verarbeitet. Ich bleibe beim Thema Performance, wenn ich so Performance-Mensch bin.
Ja.
Und zwar war für mich ein Highlight tatsächlich die Performance von Servus TV. Während der Euro.
Ja.
Ich würde es jetzt nicht durch die Bank positiv bewerten. Also ich habe schon das
die Propaganda-Nachrichten in der Halbzeit und so.
Nein, das nicht, aber ich denke eher so, zwischendurch war das Duo Steffen Freund, Jan Agge Fjordorf schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen.
Ich bin großer Fjordorf-Fan.
Aber ich mag es auch. Ja. Aber es war mir dann, sie jeden zweiten Tag oder jeden Tag zu sehen mitunter, es war ein bisschen anstrengend, weil es so auf Vorschub waren.
Ja.
Aber es war cool, es war gut. Und was sie schon gemacht haben, sie haben halt einfach einmal die Latte ganz woanders hingelegt in der Qualität von TV-Übertragungen. Nicht, dass sie irgendwas Spezielles machen. Ist ja nicht so, dass die das Radl komplett neu erfunden haben. Ich finde halt nur, dass wir es überhaupt nicht gewohnt sind, so eine Fußballübertragung zu haben. Schon von Sky, die machen auch sehr gute Übertragungen.
Ja.
Aber der ORF schaut schon sehr, sehr alt aus.
Ja.
Neben, musst du sagen. Und ich frage mich halt, wo ist der Punkt beim ORF, wo du sagst, okay, wir brauchen wirklich mehr Fachexpertise bei den Kommentatoren. Weil du merkst den Unterschied einfach, ob jemand zu 100% Fußballkommentator ist und Fußballexperte ist oder ob halt jemand neben dem Fußball auch noch andere Sportarten macht, andere TV-Formate macht oder was auch immer. Und das merkst du. Und das ist normal. Das ist kein Vorwurf, aber das ist ja für mich einfach was zutiefst Normales. Die können nicht die gleiche Qualität liefern. Plus, was du halt schon hast, sie haben ein paar schon sehr unsere Ex-Nationalspieler ein gutes Bild vor der Kamera gemacht. Ich denke da insbesondere Martin Hanik.
Hanik war super, ja.
Ich weiß nicht, wie es dir mit den anderen gegangen ist, aber Hanik habe ich richtig gut gefunden.
Also für mich ist auch Martin Hanik eigentlich wirklich gut in der Ring. Beim Rest bin ich jetzt nicht so richtig überzeugt. Es ist halt, ich sage es ja in letzter Zeit immer wieder gern, Paradebeispiel für mich, was Entwicklung betrifft, ist Helge Payer. Ich weiß noch genau, wie der als Experte angefangen hat und wir uns ständig aufgeregt haben, dass der halt Ex-Rapid-Goalie ist und sonst eigentlich nicht viel mit einem Experten am Hut hat. Und wie sehr sich der da eingekniet hat und wie sehr sich der weiterentwickelt hat und wie cool, dass der jetzt ist als Experte. Und bei ServusTV habe ich beim Hanik auch das Gefühl gehabt, dass das so entwickeln, oder Entwicklung, weiß nicht, wie vor ein paar Jahren waren, aber dass der halt sehr, sehr gefestigt ist in dem, was er sagt und Expertise hat und das passt gut. Bei den anderen habe ich so das Gefühl gehabt, da müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr.
Mhm. Ich frage mich halt.
Zu fairerweise muss man sagen, es ist ja auch voll schwer, Experte zu sein.
Weil natürlich.
Ich habe während der Europameisterschaft war, haben wir zwei Leute unabhängig darauf angeredet, dass wir zum Beispiel mal so mit Extraton Fußballspiele kommentieren sollten. Ich habe gesagt, das machen wir auf keinen Fall. Das ist unendlich schwer. Das ist eine ganz eigene Disziplin. Das muss man ganz gut üben. Das wird sonst wird einfach nichts. Das 90-minütige Spiel, wo jetzt per se nicht dauernd irgendwas passiert, mitzubegleiten, da musst du echt viel Talent haben, das musst du echt oft üben und dann wird es vielleicht irgendwann was. Ich glaube, das ist voll schwer für viele, die sich da einfach hinsetzen und sagen, ah, ich war ja lang genug Profi und jetzt rede ich mal
so aus. Nein, definitiv. Aber trotzdem frage ich mich dann, ich meine, der OF hat ein paar gute Neuzugänge. Also ich finde, Alina Zellhofer, also ist kein Neuzugang, aber die moderiert das wirklich gut. Oder ich finde auch, Vicky Schnaderbeck macht einen guten Job.
Ja,
ich finde auch der Sagan Duran als Experte gut. Es ist halt schon, ganz ehrlich, es muss halt von ganz vorn halt mehr kommen. In der ersten Reihe meine ich halt den Chefmoderator. Und das finde ich halt einfach ein bisschen schwach. Weißt du? Es liegt nicht am Experten, dass er die Show zieht, aber es braucht einfach eine andere Qualität. Und da frage ich mich dann schon mitunter, kriegt der OF die nicht, oder ist es einfach so festgefahren, dass du einfach keine Änderung gibt in der Situation oder keine Veränderung?
Weil, ich glaube, da musst du erst wieder in Pension gehen.
Ja, wahrscheinlich wird es so sein. Und ich finde es halt schwierig, ne? Ja. Weil die Europameisterschaft hat schon einmal den Qualitätsunterschied deutlich aufgezeigt. Aber das Gute ist ja auch, du merkst, der OF investiert dann aber auch wieder Arbeit, besser zu werden. Weil du kannst halt dann, wenn du so wenn du gleichzeitig ServusTV hast, die wirklich einen guten Job gemacht haben, musst du die auch weiterentwickeln, weil sonst ist es halt eklatant. Aber ja, ich bin gespannt, wo das Ganze hingeht. Auf jeden Fall, das Experiment ServusTV überträgt, Großturnier ist auf jeden Fall gelungen, würde ich
sagen. Muss man sagen,
ja. Das war mein Platz 3. Was ist dein Platz 3? Das war mein Platz 4.
Was ist dein Platz 3? Mein Platz 3 ist die Unvorhersehbarkeit.
Okay.
Es war, wie geht es am besten an? Nehmen wir mal die großen Mannschaften her. Deutschland, Italien, England, Niederlande, Frankreich, Belgien, Portugal. Mhm. Abgesehen von Spanien war da keine Mannschaft, die super überzeugend war. Was jetzt
im Gegenteil, da ist extrem enttäuschend, oder?
Boah, das ist jetzt irgendwie was Spezielles oder so. Und dem gegenüber stehen die Kleinen. Und da habe ich auf meiner Liste Georgien, Türkei, Slowakei, Slowenien, Rumänien und Ausnahme mache ich bei Schottland.
Und Österreich ist jetzt nirgends dabei.
Ja, das ist sicher so ein Mittelding. Okay. Das ist sicher jetzt nicht zu den Kleinen, sondern zu den Großen.
Ja, ja.
Aber mir ist halt ein Rumänien-Sieg gegen Belgien hängen geblieben zum Beispiel. Ja. Mhm. Oder die Traumperformance von Georgien.
Georgien haben ein geiles Turnier gespielt.
Ja.
Erstens mal unfassbar, wie viele Georgien immer im Stadion waren.
Ja.
Und die haben echt ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt. Das hat man sehr taugt. Schweiz war gut. Ja.
Und darum die Besten der Besten, also Spanien, und die Schlechtesten der Schlechten, für mich ist das Schottland, die ist schon einmal mal so weg.
Ja.
Und dazwischen ist ein großer Tag eigentlich, wo wir sagen das immer so, jeder kann gegen jeden verlieren, sagen wir immer in der österreichischen Bundesliga. Da war wirklich so, jeder kann gegen jeden gewinnen, weil das Niveau ist unglaublich gut gewesen.
Ja.
Also das war ja…
Wobei man sagen muss, jeder kann gegen jeden verlieren auf die österreichische Bundesliga besagen. Da müssen wir unsere Meinung ja ändern.
Ja,
das kommt ja aus einer Zeit von vor 10 Jahren.
Genau.
Aber ich mag das, ja, das stimmt.
Das Turnier ist einfach qualitativ unglaublich hochwertig gewesen. Mhm. Es war jedes Spiel, wenn man Zeit und Lust gibt, hat sich darauf einzulassen, in irgendeiner Form interessant. Wo ich dabei bleibe, das habe ich im Vorfeld schon kritisiert, ist, dass so viele Drittplatzierte auch noch weiterkommen, das ist halt für nicht die beste Idee, weil du hast mitunter 2 Punkte gebraucht und warst in der nächsten Runde. Weiß ich nicht. Das, weißt du, mit Leistungen und so, da habe ich
spezielles Verhältnis. Ich kann mich erinnern,
ja. Und da finde ich…
Deswegen hast du eine Nachdenkpause gekriegt in die Sommerferien.
Da finde ich, da braucht es irgendwie ein bisschen mehr, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Konkurrenzkampf oder so, aber das waren mal zu viele Mannschaften, ja. Mhm. vor allem, es wäre voll cool irgendwie gewesen, wenn es so einen Schnitt gemacht hätte. Müsste mal ein Turnier beim Anschauen, wie der ausgeschaut hat, wenn nur die Gruppen ersten und zweiten aufgeführt werden. Das hätte schon nochmal eine neue Dynamik gehabt, weil dann wäre wär Halbfinalist Niederlande, muss man zum Beispiel sagen, wäre draußen gewesen. Ne? Und ja, das ansonsten ein schnörkelloses Turnier. Ich meine, was natürlich cool war, die Deutschen haben eine perfekte Infrastruktur.
Bis auf den öffentlichen Verkehr, der glaube ich offensichtlich überhaupt nicht funktioniert hat.
Ja.
Aber sonst hat alles glaube ich ganz gut funktioniert, ja.
Und ja, so stelle ich mir das vor. Die Qualität der Spiele war gut, die Stadien waren cool, du hast es schon angesprochen, die Fans sind in Erinnerung geblieben bei sehr vielen Partien von sehr vielen Mannschaften, Österreich, Georgien, aber auch die Türken.
Die Schweiz haben eine gute Stimme. Das war wirklich, war cool, muss ich wirklich sagen, ein Fußballfest.
Yes.
Mein Platz 3, ein Highlight für mich bei der Euro war, dass nur die Kapitäne mit den Schiedsrichtern sprechen dürfen. Das habe ich einen absolut gelungenen Versuch gefunden.
Finde ich gut.
Hat dazu geführt, dass es bei Weitem nicht so viele Rudelbildungen gegeben hat wie sonst. Und ich habe das richtig, richtig, richtig gut gefunden.
Ja.
Da gibt es ja die Regel offensichtlich, wenn der Kapitän der Torhüter ist, dann wird vor dem Spiel ein anderer Spieler benannt, der quasi das in das Gespräch mit dem Schiedsrichter gehen kann, damit nicht immer der Tormann woanders hingehen muss. Und ich glaube zumindest, wenn ich es jetzt richtig habe, die Deutschen, glaube ich, führen es jetzt ein. Für die kommende Saison. Und ich finde das, habe ich richtig, richtig erfrischend gefunden. Es hat gefühlt nie diese Eskalationen gegeben, weil du gewusst hast, es darf nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen. Und das habe ich gut gefunden. Und es ist auf jeden Fall für mich ein Modell, das ich unbedingt sehen möchte im Fußball. Die Frage ist halt, wie gut das mit unserem, ja, wie soll ich es nennen, Oberlehrer, Postenkommandanten-Attitude im österreichischen Schiedsrichterwesen halt geht. Wenn du quasi das alles, was du ausschaltest, sprechen sie mich nicht an.
Ja.
Ist es halt schwierig, wenn du dann, weil sie sind ja ganz klar, die Schiedsrichter sind angewiesen, wirklich zu diskutieren mit den Spielern, zu erklären, mit ihnen zu sprechen, weil wenn die Kapitäne kommen, die haben das Recht, erklärt zu bekommen, warum das so ist. Und da muss ich dann auch, es erfordert schon ein gewisses Skills auf Schiedsrichterebene.
Ja, aus dem macht es auch die, wertet die Rolle des Kapitäns.
Absolut. Du bist wirklich ein Spielführer. Ja, du bist wirklich ein Spielführer.
Und was jetzt natürlich noch super spannend wäre, das wäre vielleicht eine Frage an alle da draußen. Vielleicht schreibt uns eine Antwort auf redaktion@spielfrei.at. Haben dann irgendwelche Kapitäne eigentlich eine gelbe Karte gekriegt wegen Diskussionen mit dem Schiedsrichter? Oder nicht?
Ja, gute Frage.
Ist man da dann per se eher ausgenommen? Oder wahrscheinlich, wenn du sagst, hey Schiri, du Sau, dann kriegst du wahrscheinlich trotzdem nur Gelbe Karte.
Ich vermute mal.
Was ja okay ist.
Ja.
Aber wenn du den jetzt da vehement in wenn du den jetzt vehement in der Diskussion verwickelst und sagst, ich will jetzt da, das ist mir recht, dann dürftest du ja eigentlich keine Gelbe Karte kriegen. Nur dann macht Sinn.
Es gibt sicher gewisse zwischenmenschliche Regeln, die du einhalten musst. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es so ist, dass du wirklich da beharren kannst auf deinem Punkt.
Aber du musst aber jetzt auch nicht.
Nein.
Darum also sage ich, vielleicht kann uns das ja jemand von unseren Hörerinnen und Hörern.
Ich finde, das hat dem Spiel sehr, sehr gut dann, dass du nicht auf einmal voll angehoben und och, die springen auf und alle kommen es daher und komplette Eskalation. Ja. Ich denke ans Cup-Finale in Klagenfurt, wo bei jedem kleinen Foul alle aufgesprungen sind und die ganze Zeit ist umgegangen. Na, auf jeden Fall für mich ein absolut gelungenes Experiment.
Ja, war cool. Versuch, ja. Jetzt fällt eigentlich nur mehr 2x30 Minuten netter Spielzeit und wir haben das ganze Zeitschinden und Gelabere und so alles aus dem Fußball rausgebracht. So, Platz 2 bei mir.
Was ist bei dir Platz 2?
Luis de la Fuente.
Luis de la Fuente, der spanische Teamchef.
Der spanische Teamchef, der nicht ganz einen perfekten Hattrick geschafft hat, aber fast. Weil 2019 Europameister mit der U21 von Spanien, glaube ich.
Na, U19?
U21 2019
passt okay, ja.
2021 dann auch Silber bei den Olympischen Spielen. Und jetzt dann mit der Herrenmannschaft Europameister.
Aber er ist, glaube ich, sogar auch mit der U19 am Europameister, waren davor noch. Also ich glaube, der kann der kann das wirklich gut, Europameisterschaften
gewinnen. Jedenfalls, was glaube ich extrem cool, wichtig ist. Er ist seit 2013, also seit mehr als 10 Jahren im spanischen Verband. Und er ist für ein Zitat bekannt, was mir sehr imponiert hat, und zwar, wir glauben an den Nachwuchsfußball, nicht weil man das so sagt, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass das nachhaltig funktioniert. Und wenn du da einfach anschaust, mit wie vielen Spielern, ich glaube 5 oder 6, der bei Olympia war, mit denen er U21 Europameister geworden ist, der hat das richtig durchgezogen.
Und es ist ja phänomenal. Und man merkt schon, was die Spanier wirklich für Powerhouses sind im Fußball. Die haben eine Ära geprägt vor 10 Jahren mit dem Euro. Ah,
vielleicht kommen wir zu dem später noch.
Nein, sag nur, aber es ist beeindruckend, ja, was sie machen.
Ja, jedenfalls ein cooler Trainer, der wirklich was gezeigt hat, und ich bin gespannt, was der jetzt da macht. Wahrscheinlich wird er Nationaltrainer bleiben.
Ich vermute mal, es kommt ja eine Weltmeisterschaft in Lateinamerika, und da sind die Spanier sicher, das wird richtig cool. Also die nächste Euro, also die nächste WM, die nächste Euro, das wird wieder richtig, richtig gut alles miteinander.
Ja. Nichtsdestotrotz wäre natürlich sicher ein interessantes Clubtrainer, muss man schon sagen.
Ja.
Ja. Das ist jedenfalls mein Platz 2. Was ist dein Platz
2? Mein Platz 2, ich habe es, kann mich erinnern, in unserer Episode vor der Sommerpause angesprochen. Ich habe gesagt, ich freue mich drauf, wenn das Turnier hoffentlich wieder den ein oder anderen Rising Star außerbringt. Und dem ist das Turnier einfach gerecht geworden. Allen voran natürlich Lamine Yamal und Nico Williams, die einfach, das ist jetzt nicht so, dass die aus nichts gekommen sind. Natürlich hat man sie gekannt.
Ja.
Aber plötzlich sind die da auf der ganz, ganz, ganz großen Bühne. Und das ist diese Magie von so Großturnieren. Das finde ich so cool. Das finde ich so cool, dass da auf einmal jemand ins volle Rampenlicht tritt und einfach das Turnier zu seinem Turnier macht.
Ja.
Und das haben natürlich gerade die spanische Zange vorn mit Lamine Yamal und Nico Williams
gemacht. Yamal hat das Tor des Turniers geschossen, erst zum Nachwuchsspieler des
Turniers gekürt worden. Und so. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum man nicht zum Spieler des Turniers gekürt worden ist, weil sie sich gedacht haben, hey, warte mal, für den haben wir den Preis an. Dann kann mein Rodri nämlich einen anderen Preis geben.
Ja, das waren 6 Spanier im
ja, und im auch zu Recht, muss man sagen. Und, oder auch Kobe Mainoo, der hat vor ein paar Monaten sein Debüt bei Manchester United. Natürlich ist es nicht niemand, der spielt für Manchester United, aber sie treten plötzlich auf dieser riesengroßen Bühne mit vollem Selbstbewusstsein auf. Die Engländer waren echt nicht gut. Man sieht, waren das ganze Turnier nicht gut, bis aufs Halbfinale und im Finale so einigermaßen. Und sie haben immer drum gekämpft, wer spielt neben Declan Rice auf der zweiten 6 und so weiter. Dann haben sie Trent Alexander-Arnold ausprobiert, das hat nicht wirklich funktioniert. Und dann plötzlich wechseln sie, ich glaube, ab dem Achtelfinale in Kobe Mainoo ein, oder spielt der von Anfang an auf der 6 und spielt das richtig, richtig gut runter. Und dann hast du aber auch so noch diesen ganz großen, halt auch so die Spieler wie den Georges oder den George Mikotadze von den Georgiern, der ja einer von diesen Torschützenkönigen geworden ist mit seinen 3 Toren. Und das ist schon cool, weil du auf einmal Spieler wieder am Radar hast, das sonst nicht immer hast, jetzt am Radar. Und dafür begeistert mich einfach immer WM oder Euro.
Ja, ist cool.
Was weil, natürlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, was bei der Euro hat es natürlich nie das Potenzial, weil bei der Euro, also nicht so wie bei der WM, weil bei der WM spielen noch viel mehr Leute aus Ländern, die überhaupt ja, nicht klar, mitkriegen klar, in meinem Fußballalltag. Den europäischen Fußball verfolge ich ja doch relativ intensiv.
Ich glaube auch nicht, dass im europäischen bei einer EM viele Spieler sind, die jetzt nicht auf den Scouting-Zettel
der
ganz großen.
Genau, aber trotzdem hast du dann die beiden halt nach vorn treten. Und
weil du das gerade vorher so ein bisschen angekratzt hast, so einer der Torschützen, das finde ich übrigens was, wo wir auf dringende Änderung brauchen. Es kann nicht bei einer Europameisterschaft 6 Torschützenkönig geben. Da muss es noch einen kleinen Bewerb geben.
Du meinst am Schluss vom Turnier, wenn es alle zusammenholen, nochmal.
Ein Elfmeterschießen. Irgendwas. Aber
Slam Dunk Contest.
Ja, von mir aus. Eine Halbzeitshow, ja, mit der Shakira gemeinsam. Ganz egal.
Die war bei der Copa America.
Ich weiß das. Halbzeitshow, ja. Aber 6 ist zu.
Ja.
Vor allem, du bist quasi am nächsten Platz, warst mit 2 Tore, da waren ja wieder 5.
Naja.
Und da ist auf Platz 7 erst losgegangen.
Ja. Ja, nein. Finde ich gut. Also, das ist.
Das passt nicht, ja.
Du müsstest dir wirklich überlegen, was der richtige Modus dafür ist.
Ja, es ist halt auch bitter, dass keiner
mehr Zeit als 3 braucht Schuss dafür hat oder was. Ja, absolut, ja.
Ja,
ja, stimmt, da hat man ein bisschen auslassen, ja.
Ja, so, mein Platz
1. Was ist dein Platz 1?
Der EM-Highlights kann natürlich niemand anderes sein als Spanien.
Ja, finde ich gut. Gute Entscheidung.
Und deswegen habe ich, weil das so sensationelle Geschichte war, haben wir jetzt den Trainer davor noch ein bisschen rausgekommen. Bei Spanien soll ich mal ein bisschen ausholen. Die haben ja 2008, 2010 und 2012 das quasi Triple geholt. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Das per se ist schon wahnsinnig gewesen. Seinerzeit war aber der Ansatz ein ganz anderer. Da hat es ja diesen berühmten Pakt gegeben zwischen Casillas und Xavi, quasi Real und Barca legen alle ihre Differenz auf die Seiten und der Piqué spielt neben Ramos und das wird nicht diskutiert und alle halten zusammen, weil wir wollen alles gewinnen. Und das hat funktioniert. Und dieses Mal ist ja der Zugang vom Fuentes und vom spanischen Nationalteam das Ganze ist einfach auf einer Spielphilosophie gewesen, die eigentlich gar nicht so viel mit Superstars zu tun hat. Natürlich sind das alle Spieler von super sensationellen Vereinen, aber du brauchst, die frühere spanische Nationalmannschaft hat fünf Spieler von Real gehabt, fünf von Barca und ein David Silva von Manchester City. Das war es ungefähr, im Großen und Ganzen. Ja. Und diesmal ist es nicht so. Das ist ein richtig zusammengewachsener Haufen. Und ja, ein Jamal ist natürlich schon bei Barca und der Williams wird wahrscheinlich zu irgendeinem riesen Verein gehen, schätze ich mal. Mhm. Aber trotzdem ganz anders. Und das richtig Geile war ja, die haben diese Philosophie durchgezogen. Mhm. Es war völlig egal, wie Spiel gelaufen ist. Die haben absolut nichts verändert. Mit der Ausnahme im Finale zum Beispiel, die erste Halbzeit war die schwächste Halbzeit von Spanien im ganzen Turnier. Mhm. Und was haben sie gemacht? Den verletzten oder angeschlagenen Rodri haben sie ausgewechselt. Spieler des Turniers, wohlgemerkt. Und das ist trotzdem besser geworden, weil es halt so geil war.
Ja, und dann wechseln sie die Spieler, die man natürlich auch kennt vom Namen her, aber die nicht die Top-Liga sind, wieder an Zubimendi. Und der spielt einfach geil. Weil du bist wieder bei dem Punkt, wie sehr schaffst du es, in ein Nationalteam-System einzubringen.
Wahnsinn, ja.
Und das haben die Spanier zusammen mit den Österreichern am besten geschafft, glaube ich. Plus hat die Spanier halt noch mal andere individuelle Qualität, natürlich.
Und dann noch weiter ein bisschen die Statistik. Sie haben 7 von 7 Spieler gewonnen. Mhm. 6 von 7 haben sie in der regulären Zeit gewonnen. Ja. Mhm. Das hat es noch nie gegeben. Mhm. Das einzige Mal, dass das überhaupt in einem Turnier jemandem gelungen ist, war 2002 WM.
Brasilien.
Brasilien. Ja. Das war das Brasilien mit Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos. Also das Brasilien hat auch alle Spiele gewonnen. Mhm. Sonst gab es das noch nie. Mhm. Ja?
Nein, es ist wahr.
Das ist,
es hat selten zuvor einen verdienteren Sieger gegeben oder vielleicht auch noch nie zuvor. Das muss ich sagen, das war unfassbar.
Und wenn man so schaut, so im Vorfeld, ja, Spanien, haben wir alle so gesagt, die werden schon nicht schlecht spielen, es ist Spanien. Aber zumindest wir, glaube ich, haben es überhaupt nicht am Zettel als Favoriten gehabt. Wir haben es in der Sendung nicht als Favoriten besprochen.
Wen hast du als Favorit gehabt nochmal?
England.
Ja, und die Portugal gehabt.
Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mit wem diskutiert hätte, der gesagt hat, die Spanier werden es sein. Mhm. Aber die Spanier waren es, und zwar sowas von.
Sie waren es von Anfang bis zum Ende, ja. Das stimmt.
Ja, was ist dein Platz 1?
Mein Platz 1, was für mich ein ganz großes Highlight war und ich wieder mal verstanden habe, warum ich solche Turniere wie in Deutschland, die freue ich mich schon sonst drauf auf die EM 2028 in UK. Ich habe es so gut gefunden, dass in den Stadien gespielt worden ist, die man kennt.
Ja.
Und ich habe es einfach cool gefunden, wenn dann zum Beispiel holländische Fans eine orange Wand in Dortmund gemacht haben. Das ist ein sehr, sehr nischiges, sehr persönliches Gusto von mir jetzt. Ja. Mich nerven mitunter diese kompletten Neigenstadien, die noch kein Lame haben, die noch keine Geschichte haben, die noch kein weiß ich nicht. Ich finde es einfach geil, weil ein Haufen Italiener im Schalke-Stadion spielen und du plötzlich vielleicht bei einem deiner Lieblingsclubs oder Erzfeinden in der Fankurve stehen kannst, weil zufällig dein Nationalteam dort spielt. Mhm. Wenn du zum Beispiel Bayern-Fan bist und du plötzlich beim Heimspiel in Dortmund auf der Süd stehst. In diesen gewachsenen Stadien, wo du sagst, deswegen, ich daume mich drauf auf die EM 2028, in all diesen Stadien, die man kennt. Mhm. Wenn du plötzlich, wenn du losgelegt hast, leider nicht der Kopf, weil Liverpool ist nicht dabei bei der EM, aber in Birmingham oder im Tottenham Stadium dort stehen kannst, wo einfach sonst auch viel schon Geschichte drinnen ist in vielen dieser Stadien. Und das ist einfach so wunderschön. Und das rundet für mich so ein Turnier so schön ab.
Ja.
Du hast nicht irgendeine Infrastruktur. Klar, das ist wieder eine sehr europäische Sicht auf die Dinge, weil wir haben halt die Infrastruktur im Fußball. Aber ich finde es einfach schön, dass da nicht immer nur neue Stadien überall sind.
Ich würde jetzt sehr schnippisch sagen, das ist ein bisschen deine Schuld, dass du die katarische Liga nicht verfolgst.
Das stimmt.
Aber die Stadien waren ja nicht einmal fertig.
Ich hab das ganz großartig gefunden, die orange Wand in Dortmund.
Das habe ich noch gar nicht gedacht. Ja. Das ist ein schöner Input. Ja. Hört man gut.
Genau, das war ein ganz großes Highlight für mich.
Ein großes Highlight für dich und ich glaube, es war ein großes Highlight für diese Sendung. Ein guter Schlusspunkt.
Genau.
Wie immer bleibt uns natürlich zum Sagen, folgt uns überall, liked uns, kommentiert
uns. Außer folgt uns bitte nicht persönlich.
Folgt uns nicht persönlich, außer wir sagen, ihr dürft. Ja. Ja. Sonst nicht, kommt uns auch nicht überraschend besuchen, sondern kündigt euch an und wartet drauf, dass wir sagen, ja, geht's
gut. Nein, aber schreibt uns an redaktion@spielfrei.at.
Man kann seit kurzem auf Spotify Podcast-Episoden auch kommentieren.
Wirklich?
Ja, auf YouTube geht das schon länger. Macht das. Also wir haben das auf jeden Fall im Radar. Wir freuen uns, wenn Leute drauf schreiben. Auf YouTube zum Beispiel hat uns jemand gefragt, wann die Sommerpause vorbei ist und ich habe zurückgeschrieben, wann sie vorbei ist.
Heute.
Ja, habe ich aber schon letzte Woche geschrieben, oder habe ich es auch schon gewusst.
Du hast letzte Woche geschrieben, heute?
Und ja, Datum habe ich dazu.
Können wir kurz die Schläge aus dem Konzept
bringen? Internet-Kommentare sind nichts für den Stefan, da muss man zu viel in die Zukunft denken. Ja. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.